So, liebe Freunde, liebe Geschwister, ich möchte alle ganz herzlich grüßen nach einer längeren Pause, wo ich nicht dabei war, und mich auch bedanken für die Gebete, die ihr gebetet habt. Ich freue mich heute, diese Gemeinschaft miteinander zu haben. Es hat mich herzlich verlangt, dabei zu sein. Ich dachte, ich versuche es mal. Andreas Barth hat freundlicherweise mich abgesichert. Wenn ich nicht könnte, würde er einspringen. Vielleicht muss auch in der Hälfte der Predigt, wird es schwierig weiterzumachen. Ne? Aber ja, wir versuchen es mit Gottes Hilfe. Also vielen Dank für die Gebetsunterstützung, für alles, was ich so erlebe als Zuwendung in dieser Zeit. Während meiner Krankheit, das ist keine einfache Zeit im Moment, aber Gott ist gnädig, Gott trägt, Gott ist gut zu uns. Ich habe in dieser Zeit mir ein paar Gedanken über das zweite Buch Mose machen dürfen. Das ist ein interessantes Buch, wieso oft, wenn man länger vielleicht ein Buch nicht gelesen hat, sich damit nicht beschäftigt hat, dann auf einmal merkt man, da gibt es ganz neue Perspektiven, neue Gedanken auf einmal, wenn man etwas näher dieses Buch betrachtet. Und das zweite Buch Mose ist ein Buch, wo es um die Errettung geht, um die Erlösung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und wir alle waren mal oder sind vielleicht noch in Ägypten, oder? Wir alle waren in der Knechtschaft der Sünde. Wir alle waren gefangen. Wir alle brauchten Befreiung. Was mir aber neu aufgefallen ist, wie logisch doch das aufgebaut ist, dieser ganze Rettungsplan Gottes. Ich hatte, als ich letzte Woche im Krankenhaus war, einen Besuch und da kam eine Frau, sie ist eine Psychologin, also im Krankenhaus, und hat angeboten ein Gespräch. Also sie könnten sich noch an mich erinnern, wir haben es mit ihr schon mal gesehen, sie könnte sich auch noch daran erinnern, dass ich ihr also ein kurzes Zeugnis ablegen dürfte. Ich kannte sie nicht mehr, ich habe sie schon vergessen gehabt. Und sie hatte ein bisschen Zeit und wir haben uns gut unterhalten können mit dieser Frau. Und ich durfte ihr etwas ausführlicher, gerade war ich mit der Predigt beschäftigt, ich habe es vorbereitet, ausführlicher erklären, was ich glaube, was der Glaube ist. Ich habe ihr gesagt am Anfang, natürlich ist mir bewusst, dass sie als jemand, der Psychologie studiert hat, von einer ganz anderen Ausgangsposition ausgehen. Sie gehen davon aus, dass der Mensch in seinem Kern gut ist. Man muss das Gute nur entdecken und entwickeln. Ich aber, der ich an die Bibel glaube, ich weiß, was in der Bibel steht. Die Bibel sagt, dass im Menschen nichts Gutes ist, dass der Mensch durch und durch sündig ist, und im Menschen Guten zu suchen, ist aussichtslos. Und so kam man ins Gespräch und ich habe ihr erklärt, wie Gott Menschen rettet. Den ganzen Rettungsplan, Schritt für Schritt, dürfte ich ihr erklären, ganz von Anfang an. Und interessant, was sie am Ende sagte, als sie fertig war, sagte sie, es klingt ja alles logisch. Es ist logisch, sagt sie, was sie jetzt erzählt haben. Das war für sie eine Entdeckung, dass der Glaube logisch ist. Dass man nicht irgendwo einen abstrakten Gott sich vorstellt, wie viele Menschen Irgendwo schwebt ein Gott, eine Kraft, was auch immer, wie man das nennt. Und irgendwie muss man suchen, diesem Gott zu gefallen, auf welchem Wege auch immer, sondern es ist alles logisch aufgebaut. Der ganze Rettungsplan. Es war für sie eine Entdeckung. Und sie sagte, wissen Sie, ich sage, lesen Sie die Bibel. Ich habe ihr nur wenig erzählen können, da steht viel mehr drin. Sagte sie, ich komme nach Hause, ich habe eine Bibel, ich muss sie mal wieder in die Hand nehmen. Der Glaube ist logisch. Das Wort logisch kommt in der Bibel, im Neuen Testament, einige Male vor. Also wenn wir hier zur Gemeinde kommen, wenn wir über den Glauben reden, brauchen wir und sollen wir nicht unseren Verstand zusammen mit unserer Bekleidung an der Garderobe abgeben. Wir müssen erstmal unsere Sinne schärfen, umgekehrt. Wenn wir heute hier sitzen, müssen wir nachdenken. Der Glaube erfordert Nachdenken. Ich denke, viele Christen sind deswegen so unsicher, vielleicht mal ein Zeugnis abzugeben oder vielleicht in ihrem Glaubensleben, weil sie das nie verinnerlicht haben, dass der Glaube logisch ist. Das heißt, man kann ihn verstandesgemäß erklären. Es ist nicht etwas, was man nicht erklären kann. Und so geht Gott von Anfang an vor in der Geschichte der Menschen. Logisch. Man kann es verstehen. Und ich möchte uns heute in einige Stellen aus dem zweiten Buch Mose mitnehmen, in die Geschichte des Volkes Israel, um aufzuzeigen, so die Anfänge gerade der Errettung und aufzeigen, wie logisch, wie perfekt Gott das alles macht. Und die erste Frage, die wir uns stellen wollen heute, woraus müssen wir errettet werden? Das muss der Mensch ja erstmal verstehen. Woraus muss er errettet werden? Wenn wir jemanden sagen, du musst gerettet werden, dann fragt er, woraus muss ich denn errettet werden? Wo ist das Problem? Was ist unsere Antwort? Wir würden sagen, aus deinen Sünden, aber da muss man wieder tiefer graben. Worauf müssen wir errettet werden? Und es ist interessant, dass das zweite Buch Mose damit beginnt, dass es die Namen, die 12 Stämme Israels nennt, erstmal. Es ist interessant, dass dieses Buch nicht etwas beginnt mit etwas Unpersönlichem, sondern Gott sagt, ich kenne mein Volk, das ich erretten will. Er sagt in den ersten 5 Verse dieses Buches Folgendes. Verse 1 bis 5. Dies sind die Namen des Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Ein jeder kam mit seinem Hause. Ruben, Simon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asser und alle leiblichen Nachkommen Jakobs zusammen waren 70 an Zahl. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Also, Gott kennt die Namen seines Volkes. Genauso, liebe Geschwister, liebe Freunde, kennt er unseren Namen. Er hat uns beim Namen gerufen. Gott ist nicht ein unpersönlicher Gott. Gott sagt in Jesaja 43, Vers 1 folgendes. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott ist ein persönlicher Gott. Gott kennt deinen Namen. Und er hat Interesse an deinem Leben. Genauso wie er Interesse hatte, am Leben des Volkes Israel. Über 400 Jahre lebte das Volk schon in der Knechtschaft. Und die haben sich langsam gewöhnt daran, dass sie Knechte sind. Sie wurden als Knechte geboren. Sie lebten als Knechte. Man kann sich daran gewöhnen. Aber Gott kannte sie bei Namen. Gott hat sie nie vergessen. Und hier ist interessant, dass auch diese Befreiungsaktion des Volkes Israel mit Gott beginnt. Gott erinnerte sich an sein Volk. Gott kannte sie mit Namen und fängt an zu handeln. In Römer 8, Vers 29 lesen wir, Römer 8, Vers 29, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gott ist der, der zuerst handelt. Immer. Gott, es beginnt und endet alles mit Gott. Die Errettung beginnt immer mit Gott. Gott ist immer am Anfang. Wir lesen am Anfang die Bibel schon. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang war Gott. 1. Mose 1, Johannes 1, 1, dieser bekannte Vers, da geht es auch um den Anfang. Johannes 1, 1, da geht es auch darum, dass am Anfang das Wort Jesus Christus war. Am Anfang ist immer Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus war am Anfang. Gott steht immer am Anfang. Und warum ich das so betone, warum es so wichtig ist, weil wenn wir in dieser Wahrheit falsch liegen, werden wir immer zu falschen Urteilen in unserem Glaubensleben kommen. Wenn wir nicht verstanden haben, dass Anfang von allem Gott ist, werden wir immer irgendwo zu falschen Ergebnissen kommen. Das ist wichtig zu verstehen. Es ist wie in der Mathematik. Ein Fehler am Anfang einer Rechnung wird am Ende ein ganz falsches Ergebnis hervorbringen. Manchmal reicht schon ein falsch gesetztes Komma und die ganze Rechnung ist im Eimer. Ich habe gelesen, dass die Israelis, der Mossad, der Geheimdienst, noch vor also einigen Jahren, als Iran mit dem Atomprogramm begonnen hat und überall waren also, die Iraner auf der Suche nach Informationen über den Bau der Atombombe, haben die Israelis einen Wissenschaftler angeheuert, der sich bereit erklären sollte, den Iranern also die ganze Einleitung zum Bau der Atombombe zu verkaufen scheinbar. Aber sie haben am Anfang dieser ganzen Berechnung einen kleinen Fehler eingebaut. Und hätte das geklappt, wären die Iraner darauf eingegangen, hätten sie ihr ganzes Programm praktisch für nichts aufgebaut. Weil mit diesem kleinen Fehler am Anfang wird am Ende nie was Vernünftiges rauskommen. Und so ist es mit uns. Wenn wir es nicht verstehen, wenn wir es nicht verinnerlichen, dass am Anfang nicht der Mensch ist, sondern Gott, werden wir in unserem Glaubensleben immer wieder an gewisse Probleme stoßen. Am Anfang ist Gott. Hier sehen wir das beim Auszug aus dem Land Ägypten. Dann beschreibt der Schreiber die Not, die Knechtschaft des Volkes Israel. Nachdem er gezeigt hat, Gott ist am Anfang, Gott beginnt seinen Plan, beschreibt er die Knechtschaft in den Versen 8 bis 14, lesen wir, da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk, Sieh, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbreche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam ein Grauen an vor Israel. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit und in Ton und Ziegel und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Hier wird die Not der Knechtschaft beschrieben. Es ist interessant, ich habe so nachgedacht, warum wendet sich das Volk nicht an Gott? Man kann sich gewöhnen, in die Knechtschaft zu leben. Wie manche Leute in Sünde leben. Ich wurde diese Woche angerufen von einer Mutter. Ihr Sohn ist Alkoholiker, noch ein junger Mann. Und sie hat mich gebeten, mit ihm zu sprechen. Er ist am Ende, die Leber macht nicht mehr mit. Die Ärzte sagen, es ist eigentlich vorbei. Und er trinkt trotzdem. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und er sagte, ja, weißt du, es ist alles besser jetzt. Also ich bin in ärztlicher Betreuung und habe versucht, Ausreden zu finden. Er irgendwo hat sich daran gewöhnt, in Sünde, in dieser Knechtschaft zu leben. Aber die Sünde ist am Ende immer bitter. Immer bitter. Spätestens, wenn dieser Mann auf dem Sterbebett liegen wird, wird es sehr bitter sein. Ich hoffe, dass er noch eine Chance hat, sich zu bekehren. Sünde ist immer bitter. Vielleicht eine kurze Zeit verhüllt Satan sie in etwas Süßes. Ich weiß, wir als Kinder haben manchmal so von der Mutter so Vitamine bekommen, die von außen süß waren, aber drinnen bitter. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß, sie waren so gelblich, ründlich und wir haben sie gerne dann gelutscht. Und sobald es bitter wurde, haben sie ausgespuckt. Also das war die Lösung, die wir damals als Kinder gefunden haben. Aber du kannst ein Bonbon rausspucken, aber du kannst die Sünde nicht rausspucken. Wenn sie einmal in deinem Leben ist, wird sie dich zerfressen. Im Leben ist das nicht so. Die Sünde führt immer in die Knechtschaft. Die Bibel sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und viele von uns hier haben das erlebt. Nicht alle waren abhängig. Nicht alle waren ganz unten. Aber trotzdem, ich weiß, wie bitter mir die Sünde wurde, bevor ich mich bekehrt habe. Auch nach der Bekehrung direkt. Ich weiß, wir hatten einen Lehrgang von einem Arbeitgeber aus und am Ende dieses Lehrgangs, ein paar Tage waren das, in einem Hotel dürfte dann also eine Feier stattfinden, na, natürlich mit Alkohol, mit so allem, was dazugehört und das war mir so eklig, so bitter, so nicht mehr so, also ich habe dann gesagt, darf ich bitte weg, also ich will nicht dabei sein. Und so muss die Sünde uns bitter werden. Wenn die Sünde uns nicht bitter wird, werden wir nie Gott suchen. Und dieses Volk, lesen wir hier, wird dem Tod verschrieben. Die Ägypter sagen, wir müssen dieses Volk, mindestens ein Teil dieses Volkes vernichten. Die Ägypter waren oft auf Eroberungszügen mit ihren Armee, mit ihrer Armee. Und sie haben gedacht, wenn wir ausziehen, dieses große Volk, es kann Aufstand machen, kann also alles Mögliche passieren. Der Sündesold ist der Tod. Aber das Gute dabei, was Gott hier damit gedacht hat, ich fragte mich auch, warum hat Gott zugelassen, dass es immer schlimmer wurde? Dass dieses Volk so gelitten hat? Warum hat Gott zugelassen, dass die Kinder, die Erstlinge sterben müssten? Aber das Gute dabei, erst durch die Bedrückung der Ägypter wird den Juden das Leben in Ägypten bitter. Wäre diese Bedrückung nicht so hart gewesen, wäre sie nicht so bitter gewesen, würden sie nicht an Gott denken. Uns muss das Leben in der Sünde bitter gemacht werden. Und so lässt Gott manchmal Dinge zu in unserem Leben, wo alles zusammenbricht, wo wir merken, wir sind am Ende. Wenn das nicht geschieht, werden wir nie nach einem Ausweg suchen. Wir werden nie nach Rettung suchen. Und das war so in deinem und meinem Leben. Wir haben nicht gesucht nach Rettung, solange uns die Sünde nicht bitter geworden ist. Wir lebten wie alle. Wie alle. Und wir leben alle in Sünde. Auf dem Weg in die Hölle. Die Ägypter mussten es bitter erfahren. Psalm 105 bestätigt uns das. Psalm 105, Verse 23 und 25. Und Israel zog nach Ägypten. Und Jakob war ein Fremdling im Land Hams. Und der Herr ließ sein Volk sehr wachsen und machte sie mächtiger als ihre Feinde. Diesen verwandelte er das Herz, dass sie seinem Volk gram wurden und Arglis übten an seinen Knechten. Gott veränderte das Herz der Ägypter, damit sie seinem Volk gram wurden. Gott tut das. Gott tut das, Geschwister. Das sind keine Zufälle in unserem Leben gewesen, vor unserer Bekehrung, wo wir manchmal mit dem Rücken zu der Wand gestanden haben. Nein, Gott tut das. Dieser Pharao, der das Volk so hart unterdrückt hat, er war das Mittel Gottes, um dem Volk Israel das Leben in Ägypten in der Knechtschaft bitter zu machen. Gott hat diesen Mann einfach gebraucht. Auch uns muss das Leben in der Sünde, wie ich schon sagte, bitter werden. Aber sie wird uns nicht bitter, wenn wir die Sünde, wenn wir sie nicht spüren, zu spüren bekommen. Und Gott sorgt dafür, damit wir endlich, wie auch das Volk Israel, nach einem Retter schreien. Und so ist das hier. Genauso ist das hier. Das Volk Israel, Kapitel 2 lesen wir, Verse 23 und 24. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhöhte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Erstmal handelt Gott und dann fangen wir an zu schreien. Die Rettung beginnt mit Gott, aber Gott macht es nicht ohne unseren Willen. Wir müssen nach Gott schreien. Und dazu verwendet er solche Umstände, dass wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Alles, auch die Bosheit des Menschen, muss sich dem Plan Gottes unterwerfen. Auch so ein Pharao mit seiner Bosheit. Denn wir werden noch, wenn Gott das schenkt, noch einiges vielleicht hören über das Herz des Pharao. Das war ein interessanter Gedanke. Ein bisschen sich damit zu beschäftigen, warum dieser Pharao sein Herz so verhärtete. Alles, auch die Bosheit des Menschen, muss sich dem Plan Gottes unterwerfen. Der Befehl, die Neugeborenen zu töten, dient dazu, dass ein Mose ausgesetzt wird und am Hof des Pharao erzogen wird. Ich kann mir vorstellen, was in den Eltern von Mose vorging, wie sie gezittert haben, das Kind aufbewahrt haben, als es nicht mehr ging, dann ausgesetzt haben in diesem Körbchen, wie viele Tränen geflossen waren, als das Körbchen vorbereitet wurde, als das Kind reingelegt wurde und ins Wasser gelassen. Jede Mutter, jeder Vater kann sich das vorstellen, das Kind eigentlich dem sicheren Tode übergeben. Aber Gott gebraucht es und dieser Mann wäre sonst nie auf den Hof des Pharaos gekommen. Und jetzt wird er da erzogen. Also, wir sehen, Gott hat seinen Plan. Er sieht die Sünde, er sieht die Not und bereitet die Menschen vor. Also die erste Frage, worauf müssen wir gerettet werden? Aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Das ist so, was wir sehen hier, was das Volk Israel verstehen musste. Es ist in Knechtschaft. Es ist dem Tode verschrieben. Die Frage ist die nächste, wie müssen wir errettet werden? Wie wird man errettet? Wie sollte das Volk Israel befreit werden? Und Gott könnte ja einfach seine Allmacht gebrauchen. Er hätte tausende Wege, sein Volk aus diesem Land rauszuführen. Aber Gott ist nicht nur allmächtig, um diese Allmacht zu gebrauchen, um sein Volk zu befreien, sondern Gott ist auch gerecht. Gott könnte nicht einfach so ein Auge zudrücken auf die Sünde seines Volkes, das ja auch im Götzendienst verstrickt war in diesem Lande. Und sagen also, ich rette ich mein Volk und die Ägypter, die Erstgeburt, sie wird vernichtet. Einfach so geht nicht. Gott musste schon in Ägypten an seinem Volk handeln, weil es auch im Götzendienst verstrickt war. Und hier stellt sich die Frage, wie kann Gott ein schuldiges Volk retten und trotzdem gerecht bleiben? Bei Menschen kann Gnade vor Richter gehen, aber nicht vor Gott. Bei Menschen kann es. Wenn ein Mensch besonders barmherzig ist, dann sagt er oder ein Richter jemanden, Gnade erweist, dann sagt man, er hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber das Recht wurde nicht eingehalten. Aber weil unser Gott ein rechtschaffener Gott ist, kann er bei seiner Heiligkeit, bei seinen Rechten keine Abstriche machen. Er muss sie einhalten. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dieses Beispiel, wo ich versucht habe, meinen Polizisten zu erklären, dass er nicht gleichzeitig barmherzig und gerecht sein kann. Und er fragte dann, warum? Ich habe gesagt, ja, du musst entweder, oder sie müssen entweder bestrafen. Er meinte, ich lasse jemanden vielleicht mal auch so fahren, also einfach drücke ein Auge zu. Ja, sage ich, dann sind sie nicht gerecht. Der Staat bezahlt sie dafür, dass sie gerecht sind, dass sie bestrafen. Und wenn sie gerecht sind, dann sind sie nicht barmherzig. Sie können nicht beides sein. Das kann nur einer. Das kann nur Gott. Beim Menschen kann Gnade vor Recht ergehen, aber nicht vor Gott. Gott lässt seine Gnade ergehen und bewahrt aber das Recht. Er büßt nirgends an Heiligkeit ein. Und als er mich und dich gerettet hat, ist an seiner Heiligkeit nichts verloren gegangen. Obwohl unsere Sünde so schlimm waren, so viele waren. Gott lässt seine Gnade ergehen, bewahrt aber das Recht. Und Gott hat eine Antwort drauf. Hier zeigt er seinem Volk, wie das geschehen kann. Im Kapitel 12 dieses Buches gibt Gott eine Antwort darauf, wie er für sein Volk diese Gnade erweisen kann und trotzdem gerecht bleiben kann. Ich lese in etwas längeren Abschnitten 12 Verse aus diesem Kapitel, die ersten 12 Verse. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in meinem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit Kopf, Schenkel und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um euer Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erzgebot schlagen in Ägyptenland unter Menschen und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter in Ägypten. Ägypter, ich, der Herr. Also wie müssen wir gerettet werden? Es geht nicht ohne Opfer. Ab hier könnten die Israeliten verstehen, wie Gott, dieser heilige Gott, in ihrer Mitte sein könnte. Wie Gott sie ab jetzt herausführen würde. Hier könnten sie sprach ich am Anfang von der Logik, von dem Verständnis. Sie könnten es verstehen. Wir sind Knechte, wir sind dem Tod verschrieben und jetzt kann dieser heilige Gott, aber nicht einfach so, nicht, dass er was einbüßt an seiner Heiligkeit, sondern weil ein Opfer gebracht wird, kann Gott in unserer Mitte sein. Dieses Lamm musste mit Feuer gebraten werden. Gott hat sich dazu bekannt. Die Israeliten, sie haben das Lamm geschlachtet, sie haben ihre Pfosten mit Blut angestrichen. Und wir wissen, dass bei den Ägyptern diese Plage, die Tötung der Erstgeburt, unvorstellbares Leid ausgelöst hatte. Weil für die Ägypter war der Erstgeborene eigentlich alles. Die Ägypter glaubten nicht an das Leben nach dem Tode. Sie glaubten, dass sie nach dem Sterben im Erstgeborenen weiterleben würden. Deswegen war für sie die Erstgeburt alles. Und als Gott die Erstgeburt im Lande tötete, brach er praktisch den Ägyptern das Rückgrat. Sie waren zerbrochen. Er hat ihnen alles genommen. Die Israeliten aber dürften erleben, dass dieser Engel des Todes an ihrer Tür, an ihre Häuser vorbeigegangen ist. Was für ein wunderbares Werk Gottes, meine Lieben. Ich habe meine Sendung gesehen. Zufällig habe ich diese Sendung gesehen. Ich habe sie nicht von Anfang an gesehen, aber die Wissenschaftler versuchten da zu erklären, wie die 10 Plagen Ägypten zustande kamen. Aus wissenschaftlicher Sicht. Es war interessant. Sie sagten, also alle Plagen können wir gut erklären, ohne Probleme. Nur die letzte Plage mit der Tötung der Erstgeburt war bis vor kurzem ein Geheimnis. Jetzt aber scheint eine Lösung gefunden zu sein, eine Erklärung, warum also die Erstgeborenen der Ägypter gestorben sind. Und dann, ich versuche es kurz zu machen, sie erklärten es ungefähr so, die Ägypter hätten Vorräte an Weizen, an Getreide und durch die ganze vorhergegangene Plage war eine Hungersnot im Lande und so haben sie dann also auf ihre Vorräte zurückgegriffen und dann erstmal natürlich die Oberschicht vom Getreide genommen, die durch die Gärung mit Giften verseucht waren. Und als die Erstgeburt hatte ihm ein besonderes Vorrecht, sie bekamen zuerst zu essen. Und sie bekamen das giftige Getreide und sind dann alle gestorben. Also so ein Blödsinn, also ich weiß nicht, warum die alle um 12 Uhr nachts an einem Tag gestorben sind und noch mehr Fragen kommen da auf. Aber man sieht, also die Menschen kommen damit nicht zurecht, eine Erklärung dafür gibt es nicht. Die Erklärung ist in der Bibel. Die Erklärung ist, Gott bestraft Ägypten und Israel sollte genauso seine Erstgeburt verlieren, meine Lieben. Genauso musste ich und du sterben in unseren Sünden. Genauso. Nicht anders. Genauso wie die Menschen, die sterben täglich, Millionen von Menschen in ihren Sünden gehen für ewig in die Hölle. Genauso das ist, was uns eigentlich erwartet hat. Aber nur, weil bei uns am Pfosten, im Herzen, nicht das Blut eines Lammes ist, sondern das Blut Jesu Christi, dürfen wir jetzt gerettet sein. Und das Feuer hier, ich habe diesen Text gelesen, wir haben immer wieder gesehen, das Lamm musste im Feuer verbrannt werden. Nichts sollte übrig bleiben. Es sollte im Feuer gebraten werden, dürfte nicht gekocht werden. Im Feuer. Feuer ist immer das Zorn, ein Symbol für das Zorngericht Gottes. Immer in der Bibel. Feuer ist ein Symbol für das Zorngericht Gottes. Und so musste das Lamm in dieses Feuer hinein. Und so musste Jesus auf Golgatha in das Zorngericht Gottes hinein. Jesus musste in das Zorngericht Gottes, damit Gott gerecht bleibt. Damit er keine Abstriche an seiner Heiligkeit macht. Und deswegen gibt es für uns heute nur einen Ort, wo wir gerettet werden können. Das ist Golgatha. Keinen anderen. Und wenn wir am nächsten Sonntag das Abendmahl feiern werden, lass uns diesen Text im Gedächtnis rufen. Das Lamm Gottes musste ins Feuer, so wie dieses Lamm hier, das damals geschlachtet wurde und später tausende von Jahren immer wieder geschlachtet werden müsste, als Erinnerung daran, an den Auszug aus Ägypten. Erinnern wir uns daran, in diesem Feuer musste ich sein. In diesem Feuer musste ich brennen. Im Zorngericht Gottes. Aber es ist jemand, der diesen Weg gegangen ist. Deswegen sagen wir beim Abendmahl, wir tun es zum Gedächtnis daran, was damals passiert ist. Das ist logisch. Alles logisch. Es stimmt alles perfekt. Es passt alles. Das sind so zwei kleine Puzzlesteine, die wir heute betrachtet haben, aus diesem Buch der Errettung, 2. Mose. Einmal, woraus müssen wir errettet werden? Aus der Sünde, aus der Knechtschaft. Und die Sünde muss uns bitter werden. Deswegen lässt Gott in unserem Leben Situationen zu, wo es keinen anderen Ausweg gibt, als wenn wir zu Gott schreien. Herr, wo bist du? Und dann kommt Gott und sagt, jawohl, hier ist das Opfer. Hier ist Jesus, mein Sohn, der durch das Feuer gegangen ist. Und wenn du dran glaubst, bist du rein, bist du befreit von deiner Schuld. Was für eine wunderbare Wahrheit. Was für eine Herausforderung für uns. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der ja gerade auch damit zu tun hat, dass er dem Volk Israel versucht zu erklären, dass die Errettung, der neue Bund viel größer, viel herrlicher ist als der alte Bund. Er sagt im Kapitel 2, Vers 3, Hebräer Kapitel 2, Vers 3, wie wollen wir entrinnen, wenn wir so ein großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm in der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Lasst uns dieses Heil achten. Es ist so groß, so herrlich. Geschwister, wie wollen wir entrinnen, wenn wir das nicht annehmen? Es gibt keine Entrinnung. Wenn du heute da bist und noch nicht gerettet bist, stehst du unter diesem Zorn Gottes. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du wirst nicht entrinnen. Lass uns diese Gnade preisen. Lass uns diesen Gott anbeten. Er ist es wirklich wert. Amen. Wir wollen beten. Lass uns aufstehen.